der Tagebuch-Slam präsentiert. Mein Tagebuch, ich und. Ein Podcast über das, was früher im Tagebuch stand. Mit denen, die es geschrieben haben und denen, um die es ging. Von und mit Diana Köhle. Heute
mein Tagebuch, ich und Schatzi.
Hallo, ich bin's, die Diana vom Tagebuchslam und dem Podcast zum Tagebuchslam. Mein Tagebuch, ich und. Stell dir vor, du triffst zwei Menschen und auf die Frage, woher sie sich kennen, kommt folgende Antwort. Das ist mir, sie ist mein erster Kuss. Darauf mir, das ist Markus, er war nicht mein erster Kuss. Die zwei sind zusammen in die Schule gegangen, sie kennen sich seit 1996, sind also seit 30 Jahren befreundet und sie waren kurz einmal ein Paar. Herzlich willkommen, Mia und Markus.
Hallo.
Hallo.
Ja, hallo, schön, dass ihr da seid. Liebe Mia, was glaubst denn du, wie oft du bisher beim Tagebuchslam mitgemacht hast?
Also, wie ich letztes Mal gezählt habe, waren es, glaube ich, so 26 Mal.
Du bist eine Listenfrau, so wie ich. Das stimmt. Seit 18.01.2024 hast du 26 Mal mitgemacht. Das ist schon recht oft. Du hast auch sehr oft gewonnen, um genau zu sein. Hast du 9-mal gewonnen und 14-mal warst du im Finale. Das ist eine hohe Erfolgsquote. Du warst in 7 Bundesländern unterwegs. Und ich muss das vielleicht am Anfang erzählen. Du wolltest am Anfang niemals mitmachen. Ich habe länger dich bearbeitet und ich habe dann gesagt, ich muss auch was machen, was mir unangenehm ist, damit ich dich auf die Bühne bringe. Mhm. Was war denn das? Willst du das verraten?
Ja, ich hätte natürlich auch andere Ideen gehabt, wie Achterbahn fahren, aber wir haben uns dann geeinigt auf das Rutschen am Donauturm.
Ja, und das war wirklich eine Mordsüberwindung für mich, aber ich habe es gemacht und seit dort bist du auf meinen Bühnen sozusagen gerne daheim und gern gesehen. Und lieber Markus, du bist als Schatzi vorgestellt worden. Wie kommt's denn dazu?
Ach, das ist eine sehr gute Frage. Das müsst wahrscheinlich die mir beantworten, aber ich nehme an, es liegt einfach daran, dass es, dass wir uns schon so lang kennen und so eine gute Beziehung zueinander haben. Und bei mir ist es oft so, dass ich einfach die Menschen, die mir sehr nahe sind und die ich einfach sehr, sehr gern habe und auch ein bisschen so wie meine Wahlfamilie ansehe, mit Schatzi bezeichne. Und das muss nicht zwangsläufig der romantische Partner sein.
Oh, sehr schöne Einleitung. Ich habe dich noch gar nicht richtig vorgestellt, liebe Mia. Ich mache das nur ganz kurz. Du bist Jahrgang 1985 in Niederösterreich aufgewachsen. Dein erstes Tagebuch hast du von deinem Opa bekommen mit 9 Jahren und hast dann bis zu Anfang 20er Tagebuch geschrieben, dann ein bisschen pausiert, durch den Tagebuchslam wieder begonnen, Tagebuch zu schreiben. Du bist mit 16 Jahren nach Wien gezogen, also mit 9 hast du begonnen, Tagebuch zu schreiben in Niederösterreich. Da bist du aufgewachsen und mit 16 bist du nach Wien gezogen. Dort bist du erwachsen geworden, so kann man es eigentlich bezeichnen. Arbeitest seit über 20 Jahren auf der Psychiatrie als Krankenpflegerin, wärst aber gerne Detektivin und zur Entspannung hörst du True Crime Stories oder liest gerne feministische Literatur und schaust Horrorfilme. Ist das eine gute Beschreibung?
Ja, das trifft schon zu.
Trifft das zu? Und wie würdest du deine Begleitperson, also Schatzi sozusagen, beschreiben?
Ja, also der Markus war eigentlich von Anfang an in der Schule, seit wir uns kennen, eigentlich immer sehr fleißig, sehr ambitioniert. Er ist jetzt Lehrer in der Berufsschule. Ich kann mir vorstellen, dass er auch ein sehr gutes Vorbild ist für seine SchülerInnen. Und ja, ist einfach, eben wie er schon selber erwähnt hat, meine Wahlfamilie auch. Und wir haben einen ganz eigenen Humor und ich finde das sehr schön, dass wir auch so viel spontan miteinander erleben, so viele Abenteuer schon zusammen erlebt haben und ja. Einfach eine Person zu haben, die schon 30 Jahre im Leben ist, das hat man auch nicht oft.
Oh, der Markus nickt jetzt die ganze Zeit und hat fast so, sozusagen Herzerl in den Augen. Mhm. Das ist wirklich sehr schön, 30 Jahre ist eine lange Zeit, aber eure Anfänge, die waren ein bisschen anders, oder? Ihr wart mal ein Paar.
Ja, wenn man das jetzt schon vorwegnehmen will, bevor man den Tagebucheintrag hört. Also wir waren mal, ich glaube, ich habe aufgeschrieben, 5 Tage oder 7 Tage zusammen.
Dann lies uns doch das mal vor, das wollen wir jetzt hören.
Okay, und das war am 29.09.1999 habe ich eben dann den Eintrag geschrieben und zwar: Ich habe nun einen Fastfreund, der fescher ist als alle anderen Burschen in der Schule, Markus. Ich verstehe mich sehr gut mit ihm, aber trotz unseres regen verbalen Austausches wirkt es dennoch nicht wie eine innige und vertraute Beziehung. Die Zuwendung für ihn gleicht nicht wie der zu meiner Mathelehrerin Eva Z. oder zu Lolita, aber ich freue mich trotzdem, dass wir miteinander gehen. Ich hätte mir eigentlich vorstellen können, dass er so wie ich gleichgeschlechtlich orientiert ist, aber ich freue mich, dass er meinte, dass er auf mich steht. Dann am 3.10.1999 in der Flohmarkthalle, das war immer so eine Fortgelocation halt bei uns in Gänserndorf in Niederösterreich. Erster Kuss, aber da habe ich nichts drüber dokumentiert, sondern eigentlich nur über den Fortgeabend.
Ist auch sehr bezeichnend.
Und dann am 17.10.1999, ich bin gestern um 6:30 auf eine Party nach Gänserndorf Süd gefahren. Es war die bisher beste Party von allen. Ich habe alle Freunde und Freundinnen von Markus kennengelernt, auch seine Ex-Freundin Sabine. Sie ist 16 Jahre alt, unglaublich schön, hat rote Haare, blaue Augen und wenn ich nicht mit Markus zusammen wäre, dann würde ich mir wünschen, mit ihr befreundet oder vielleicht sogar mehr als das zu sein. Sie ist mit Roland zusammen, aber ich habe trotzdem bei einigen langsamen Songs mit ihr eng getanzt. Das war so ein tolles Gefühl. Aber ich fand alle Freunde von Markus interessant und hatte gute Gespräche mit vielen, vor allem mit Sandra, Isa, Jenna und Erwin, Eva, Jassi und Stefan, in Klammer, der übrigens meines Erachtens sehr gut zu Markus passen würde.
Wow, da kommt jetzt schon recht viel vor in diesem Eintrag. Also da hat man so das Gefühl, da weiß man jetzt schon recht viel. Unglaubliche Sprache, mit 14 nämlich, muss man das nochmal dazu sagen. Also sehr schöne Wortwahl. Markus, wie geht's denn dir dabei, wenn du das hörst, als Fastfreund bezeichnet zu werden?
Ich fand es jetzt einmal sehr spannend, auch vom Datum zu sehen, dass das ja anscheinend direkt zum Schulbeginn war, weil das ist ja im September, 29.09., das heißt,
der Lehrer kommt durch.
Offensichtlich, genau, offensichtlich haben wir da ja gleich in der ersten oder in einer der ersten Schulwochen miteinander gematcht. Und ja, jetzt im Nachhinein betrachtet, denke ich mir, in dem Alter war es halt auch noch ein bisschen schwieriger, damit umzugehen. Also offensichtlich, wenn sich zwei Menschen des unterschiedlichen Geschlechts sympathisch finden oder mögen, war das halt damals die Schlussfolgerung, na, dann muss man halt ein Paar werden, ja, weil sonst wird schwierig, ja. Also das ist jetzt retroperspektiv sehr interessant zu beobachten und gut, dass wir gelernt haben, dass das nicht so sein muss, oder? Und auch gut, dass die Mia einfach damals wusste, dass die Anziehung dann zu anderen größer war, desselben Geschlechts. Also es geht mir gut damit, ja, also das passt. Passt gut.
Also du bist jetzt mit einer Frau zusammen, Mia, und du mit einem Mann, Markus, das muss man jetzt so auflösen. Und ich finde, du hast das eigentlich sehr schön zusammengefasst gerade. Es waren andere Zeiten, ja, also da war das einfach, da hat es fast noch keine Serien gegeben mit gleichgeschlechtlichen Vorbildern. Also das ist schon sehr bezeichnend, da hat man jetzt schon ganz andere Möglichkeiten, sich zu identifizieren. Ich muss gerade immer noch lachen, wenn ich an diesen Eintrag denke von dir, liebe Mia, weil du hast es ja mal vorgelesen auf meiner Bühne und der Markus war am selben Abend mit seinem Partner und seinen Eltern im Publikum. Und davor hat er es noch nie gehört. Ja, also, und kannst du uns erzählen, wie dieser Abend abgelaufen ist, die Reaktionen?
Ja, das mache ich sehr gerne. Ich muss sagen, ich war da selber auch ein bisschen überrascht, weil ich diesen Eintrag erst, also eben extra für den Abend am Nachmittag herausgesucht habe. Und ich habe es mir irgendwie anders abgespeichert, aber es ist ja ein Zeitdokument, auch das Tagebuch. Und deswegen, ja, möchte ich es euch jetzt nicht vorenthalten. Und zwar am 20.10.1999, am Montag hat Markus mit mir Schluss gemacht. Und wie seine Mama das im Publikum gehört hat, hat sie ihm gleich so auf den Oberschenkel geschlagen. Markus! Und also es war mir auch gar nicht mehr so klar. Ich habe irgendwie im Kopf abgespeichert, dass wir beide Schluss gemacht haben. Aber okay, dann war es eben so eindeutig. Ich dachte, es würde mich emotional mehr treffen, habe ich geschrieben. Aber es geht eigentlich einigermaßen. Ich werde ihn nachher fragen, was Sabine von mir hält. Ja, das war es dann eigentlich schon mit dem Eintrag.
Und hast du das dann gemacht? Hast du denn...
Ich weiß es gar nicht mehr. Es kann schon sein.
Markus, kannst du dir daran erinnern?
Ich finde das ja generell klasse, dass das so gut dokumentiert alles ist, weil, also das hätte ich ja alles gar nicht mehr gewusst. Und wie ich da an dem Abend dort war mit meiner Familie und mit meinem Partner, habe ich das erste Mal eigentlich seit eben, ja, einiger Zeit gehört und haben gedacht, aha, so war das. Also, ich kann es nicht mehr sagen. Ob mich die Mia dann nach der Sabine gefragt hat, ich weiß, das kann ich leider nicht mehr beantworten.
Wie waren denn die Reaktionen deiner Eltern und von deinem Partner in der Pause oder nach dem Tagebuchslam?
Das ist eine gute Frage, ja. Also ich nehme an, dass meine Mutter diese Reaktion gezeigt hat, weil sie irgendwie dachte, dass ich der Mia das Herz gebrochen habe oder so. Und meine Eltern haben die Mia auch immer sehr ins Herz geschlossen gehabt und vielleicht deshalb war sie dann enttäuscht. Und mein Partner war amüsiert.
Ich weiß noch, er hat zu mir danach gesagt, das nächste Mal komme ich wieder zu deinem Tagebuchslein, weil da lerne ich mehr über meinen Partner als wie sonst.
Genau.
Ja, das war auch ein sehr schöner Moment.
Also wie gesagt, das sind viele Dinge, die ich einfach wirklich schon verdrängt habe. Und deshalb war ich total geflasht irgendwie, dass dann so wirkliche Details, nämlich auch die Namen von meinen Freunden und so, da so drinnen stehen und auch, großartig, ja.
Und ich muss noch sagen, in der Pause ist halt auch dein Papa zu mir gekommen und das hat mich halt so gefreut, weil, wie du schon sagst, wir sind ja doch irgendwie auch eine kleine Familie und er hat dann gesagt, es waren alle gut, aber du warst die Beste und ich habe mich wirklich so gefühlt wie in der Schule, wie wenn ich bei einem Konzert vorgesungen hätte und er ist ja wirklich so lieb. Also deine Eltern sind großartig.
Ja.
Was ich jetzt noch sagen muss, ist mir, Jahrgang 1985, queere Einträge, das ist sehr untypisch. Also ich hatte noch nicht viele Menschen auf der Bühne, die so früh schon queere Einträge verfasst haben. Das sind normalerweise die 2000er Jahrgänge, bei denen es im Tagebuch vorkommt oder viele vernichten das natürlich, weil sie nicht möchten, dass das irgendwann einmal wer entdeckt und liest. Deshalb stechen deine Einträge sehr heraus. Ja? Das war für dich immer ganz klar und hast du einfach ganz selbstverständlich geschrieben, oder? Weil es kommt ja auch raus. Also manchmal schreibst du über Jungs, dann schreibst du über Frauen, dann schreibst du über die Lehrerin. Also es ist bei dir einfach nie Thema, warum oder wieso. Und das finde ich sehr spannend.
Ja, eine lange Zeit. Also ich glaube, das war auch ein großer Motivator, warum ich überhaupt angefangen habe zum Tagebuch schreiben, beziehungsweise was mich halt dann immer motiviert hat, dass ich regelmäßig schreibe, weil ich eigentlich in der Klasse das nicht so am Anfang kundgetan habe. Und ich habe dann das einfach meinem Tagebuch mitgeteilt. Und das war für mich halt ein ganz wichtiges Ventil, dass ich da auch meine Emotionen niederschreiben kann, meine Gedanken, meine Erlebnisse halt auch, weil natürlich jeder Blickkontakt und jedes Lächeln und jedes Hallo sagen war natürlich extrem wichtig und hat schon so viel bedeutet und das habe ich dann halt einfach wirklich Tag für Tag dokumentiert. Und wenn ich dann halt einen Freund hatte, so wie der Markus, mit dem ich gegangen bin, war es dann natürlich überhaupt ein großes Highlight und dann habe ich sicher detaillierter nochmal alles niedergeschrieben.
Und du hast auch eine beste Freundin, ihr seid eigentlich ein Dreiergespann, es gibt noch die Clouchy dabei. Hast du da vielleicht einen Eintrag von der Clouchy?
Ja, und der ist auch vom Jahr 99, aber eigentlich ein bisschen früher, nämlich vom Sommer. Und zwar am 25.06. Also da geht's um das Donauinselfest auch. Der Physiktest heute ist super ausgefallen. Marie, Clouchy und ich haben sogar ein Einser. Meine Freundin Anja hat mit Clouchy, Conny, Andrea, Anita, Marie, sechs Jungen und mir ein Blind Date vereinbart. Die Burschen sind schon 16 Jahre alt. Das Date findet auf der Donauinsel statt. Und dann am nächsten Tag, das Treffen war ein totaler Reinfall. Die Donauinsel ist einfach größer als gedacht. Wir haben die Burschen nicht gefunden. Es ist wirklich schwierig gewesen für uns damals, weil wir sind ja von Niederösterreich nach Wien gefahren und dann gibt es so viele Stationen. Es gibt ja die U1-Donauinsel, dann gibt es halt die neue Donau, dann gibt es den Handelskimmer, man kann von überall eigentlich zukehren, aber welche Station das war, also das hätten wir uns halt vorausmachen müssen. Ich habe dann noch weitergeschrieben, aber es war egal, Clouchy und ich sind nämlich zur E3-Bühne gefahren. Ich weiß nicht genau, welche Band spielten, aber das ist eigentlich egal, weil mit Clouchy ist einfach immer alles super. Wir haben uns gleich einen Kübel Sangria gekauft und wollten diesen mit Thomas und seinen Freunden teilen. Aber dann haben wir doch das meiste alleine getrunken. Danach sind wir mit einer Loopingbahn gefahren, wo einer kopfüber "Ich verliere meine Hose" gerufen hat. Der Sangria zeigte seine Wirkung und wir mussten so dringend pissen, dass wir ins nächste Gebüsch geflüchtet sind gemeinsam. Während wir uns erleichtert haben, lernten wir ein Pärchen, Babsi und Andi, kennen, welche ebenfalls ihre Notdurft neben uns verrichtet haben. Da wir vier uns sehr sympathisch waren, haben wir uns dann mit ihnen Wodka-Shots geteilt. Anschließend haben Clouchy und ich miteinander geschmust, was auch ganz normal ist, denn welche Frau sollte mich in Zukunft küssen, wenn nicht einmal meine beste Freundin auf mich Lust hat?
Ja, wir alle am Tisch haben gerade sehr gelacht. Vor allem das mit der Donauinsel kennen wir alle. Ich bin in Tirol aufgewachsen. Mein erstes Donauinselfest war ungefähr genauso. Ich wollte auf die FM4-Bühne und ich bin bei der Donauinsel ausgestiegen, bin dann die ganze Donauinsel abgelaufen und bin natürlich zu spät zum Konzert gekommen. Aber es beruhigt mich, dass die, die in der Nähe von Wien aufgewachsen sind, dieselben Probleme hatten. Ja. Und auch sehr schön der Abschluss, dass du geprobt hast mit deiner besten Freundin. Ich kenne sonst Proben mit Spiegel oder mit Poster an der Wand. Beste Freundin natürlich kommt auch immer wieder vor. Ich kann mich erinnern, eine hat mal gehabt, liebes Tagebuch, bitte merken, wenn du am Spiegel küssen übst, dann musst du ihn danach putzen. Also das werde ich auch nie vergessen. Ja, und du hast da jetzt ja geprobt und dann sind dann andere Namen schon beim ersten Eintrag vorgekommen. Eine Lolita, die wirklich Lolita geheißen hat. Und die Lehrerin, die Eva. Markus, kennst du diese Lehrerin? War das in derselben Schule? War das zur derselben Zeit?
Genau, die Lehrerin kenne ich natürlich, ja. Also die hatte ich auch und das kann ich schon gut nachvollziehen, warum man die gut fand.
Weil?
Naja, weil sie schon ein Hingucker ist, ja. Ich glaube immer noch, ja. Also das kann ich wirklich gut nachvollziehen. Also ist schon eine Frau, die mich auch sehr beeindruckt hat, ja. Und die Lolita kannte ich auch.
Und das heißt, die waren beide heiße Feger, kann man das so nennen?
Die waren beide heiße Feger, ja, ja. Also die mir hat schon Geschmack, muss man da sagen, ja, an der Stelle.
Ja, hast du dann auch eine Kostprobe über die Lehrerin oder Lolita oder was willst du mit uns teilen?
Ja, genau. Also ich habe ja einiges in der Schule dann ausprobiert. Also ich wollte ja in Kontakt treten mit der Lehrerin und habe zum Beispiel mir auch selber so eine Mutprobe gestellt. Aber ich glaube, das war wirklich erst viele, viele Monate, wie ich schon auf die Lehrerin gestanden bin, habe ich mir gedacht, ich möchte sie mal was fragen und habe dann auch niedergeschrieben und habe auch während dem Unterricht parallel in mein Tagebuch geschrieben. Ja, es gibt einfach keine bessere Mathelehrerin. Noch nie hat mir ein Fach so viel Spaß gemacht. Letzte Stunde hat sie uns den Satz Pythagoras erklärt und einfach nur, weil ich alles aufsauge wie ein Schwamm, was sie uns erklärt, merke ich mir einfach jede Formel. A Quadrat plus B Quadrat ist C Quadrat. Und heute haben wir geometrisches Zeichnen bei ihr, aber ich kann mich nicht konzentrieren, ich kann an gar nichts anderes mehr denken, als an diese eine Frage, die ich hier stellen werde. Ich schwitze bereits nur, wenn ich daran denke, sie nach dem Unterricht anzusprechen. Wie wird sie nur reagieren? Mich für verrückt erklären? Mich anlächeln? Es gut finden? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, sie sieht nicht, dass ich parallel in mein Tagebuch schreibe zum Unterricht. Würde sie es lesen und dass ich so viel über sie schreibe und vor allem was? Das wäre mein Untergang. So, das Ende der Stunde naht nur 5 Minuten. Ah, liebes Tagebuch wünscht mir Glück, ich melde mich nach der Pause wieder. Mein Herz, also das war dann nach der Pause, mein Herz hatte den Rhythmus eines Trommelschlags am Höchstpunkt. Als die Glocke zur Pause geläutet hat, habe ich mich von meinem Platz erhoben, bin zum Lehrerpult geschritten, habe meinen gesamten Mut zusammengenommen, schwer geatmet, geschluckt und bin auf sie zu. Sie hat mich sanft angesehen und gefragt, ob ich noch etwas brauche oder sie mir nochmal was erklären soll. Ich meinte, dass ich eine eher andere, private Frage hätte. Und sie überrascht wirkend ja. Mein Atem stockte, aber dann schoss es aus mir heraus. Würden Sie einmal mit mir Bungee-Jumpen gehen? Und sie nur, um Himmels Willen, ich glaube, das traue ich mich nicht. Ich bin dazu zu ängstlich. Aber sollte ich es doch einmal in Erwägung ziehen, komme ich auf dich zurück. Und ich nur so, cool, dann einen schönen Tag noch. Ich habe natürlich, also ich hätte selber mich auch nie getraut, aber ich wollte mir halt irgendwas ausdenken, damit ich halt mutig und waghalsig wirke. Und ja, das habe ich dann auch so niedergeschrieben.
Markus, wie geht's dir jetzt als Lehrer, wenn du sowas hörst und du denkst, es könnte ja auch umgekehrt dir mal so passieren? Oder was hättest du auf diese Frage geantwortet?
Das ist ja eigentlich etwas, was man sich als Lehrer wünscht, wenn man von den SchülerInnen bewundert wird. Ja, klar, das muss natürlich in irgendeinem professionellen Verhältnis bleiben und im professionellen Rahmen. Aber im Großen und Ganzen finde ich das super, wenn das eine Lehrerin war, die einfach begeistert hat und auch offensichtlich motiviert, mutig gemacht hat, oder? Also das heißt, sie hat ja auch Mut dir abverlangt und dich dazu solchen waghalsigen Aussagen gebracht, ja? Also finde ich großartig, finde ich super, ja? Und ich glaube, sie hat auch richtig reagiert, ja?
Also ich finde, das ist eine sehr gute Antwort. Ich finde deine Frage sehr witzig und Was stellen denn dir, Markus, Schüler, Schülerinnen für Fragen? Kommt da manchmal sowas vor?
Also ich habe generell das Gefühl, dass die Schüler immer gern so ein bisschen auf die persönliche Ebene abdriften. Ja? Also das heißt, die Schüler wollen immer vom Lehrer auch ein bisschen mehr Privates, was sind die Interessen, was ist das für ein Typ Mensch, ist das eher der Draufgänger, ist das eher der Zurückhaltende, ja, also das heißt, wenn ich das jetzt betrachte, finde ich das Verhalten von mir ganz normal, ja, also da ist nichts dabei, was irgendwie, ja, nein, also genau, kenne ich auch, ja.
Ich hätte noch ein Stichwort, nämlich Bodycount. Das finde ich auch ganz spannend, dass dich deine SchülerInnen das gefragt haben.
Ja, tatsächlich, ja. Wurde ich auch schon gefragt, wie mein Bodycount ist, ja.
Und damit meint man ja auch den sexuellen Bodycount und nicht, wie viele Leute man schon umgebracht hat, was ich eigentlich gedacht hätte wegen meinen Horrorfilmen.
Nein, das war mir schon bewusst, dass das der sexuelle Bodycount ist. Aber da habe ich dann schon gesagt, ich habe nie mitgezählt. Na, da habe ich dann schon gesagt. Also, das geht euch aber wirklich nichts an. Ja.
Aber du hättest eine beste Freundin, die sehr gut in Mathematik war, weil A² plus B² ist C², die hätte es wahrscheinlich eine Liste geführt in ihrem Tagebuch.
Da hast du vollkommen recht. Also vielleicht weiß es die Mia, meinen Bodycount. Ich weiß es nicht.
Ehrlich gesagt, ich hätte dann auch den Überblick verloren, weil der Markus ist halt sehr attraktiv. Er findet halt dann schnell jemanden. Und deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich das so richtig mitzählen hätte können.
Das ist sehr lieb, aber ja. Ja, wie gesagt, SchülerInnen sind dann eben sehr an dem Privaten auch interessiert und wollen da einfach wirklich mehr wissen. Und natürlich, wenn sie die Bodycounts wissen wollen, dann ist natürlich die nächste Frage, na und sind da jetzt Männer oder Frauen involviert oder wie ist das so? Und da hatte ich vor kurzem eine Schülerin, die hat sich dann wirklich auch getraut zu sagen, Herr Professor, darf ich Sie was fragen? Und da habe ich schon gewusst, okay, ich glaube, da kommt jetzt, und habe ich gleich gesagt, ja, du hast recht. So ist es, ja. Genau.
Ich hätte mir so einen Herrn Professor wie dich gewünscht. Und Markus, jetzt du führst kein Tagebuch und keine Listen, gar nichts?
Prinzipiell führe ich kein Tagebuch, das stimmt.
Warum?
Ich wusste nie genau, wie man ein Tagebuch schreibt. Also ich habe das irgendwie immer, es hat sich immer komisch angefühlt. Ich habe es probiert, so mit 15, 16, es hat sich aber nicht gut angefühlt. Und jetzt merke ich allerdings, umso älter ich werde, dass das Bedürfnis schon da ist. Also ich merke gerade ein wachsendes Bedürfnis, Tagebuch jetzt vielleicht im klassischen Sinn, wie das die mir geführt hat, dass sie wirklich aufschreibt, was sie erlebt hat, weiß ich nicht. Ich habe eher das Bedürfnis, so einfach meine Gedanken niederzuschreiben. Ja, was sind meine Inspirationen, was sind meine Vorhaben, was sind meine Gefühle?
Das ist auch ein Tagebuch.
Das ist auch ein Tagebuch, genau. Und das mache ich jetzt ab und zu. Ja. Mhm.
Ich finde, du solltest dir eine Mutprobe stellen und das einfach als Tagebuch nennen und Tagebuch führen. Apropos Mutproben, in deinen Tagebüchern kommen öfters Mutproben vor. Also nicht nur der Lehrerin gegenüber, sondern du hast dir auch selber Mutproben gestellt.
Genau, also ich habe mir dann auch eine Mutprobe gestellt und das war, wie ich das erste Mal zu Weihnachten und Silvester daheim alleine war. Meine Großeltern sind eigentlich jedes Jahr nach Kitzbühel gefahren und haben dort die Feiertage verbracht und ich habe dann halt mit, ich glaube, ich war dann 15 schon, halt beschlossen, dass ich alleine daheim bleibe in unserem Haus und habe mich da eigentlich sehr, sehr sicher gefühlt am Anfang. Und das war dann im Jahr 2000.
Man muss vielleicht dazu sagen, du bist bei deinen Großeltern aufgewachsen, weil das haben wir noch gar nicht erwähnt. Und genau.
Am 20.12. 7 Uhr, gleich geht's los in die Schule. Ich stehe täglich um 7 Uhr auf und trinke Kaffee mit Milch. Ich fahre entweder mit dem Zug oder mit Bettina und ihrer Mama mit dem Auto nach Gänserndorf. Meine Großeltern sind gestern nach Kitzbühel gefahren. Jeden Winter fahren sie dorthin, um Weihnachten und Silvester zu feiern. Dieses Mal durfte ich Gott sei Dank daheim in Strasshof alleine bleiben. Ich habe jetzt ein ganzes Haus für mich. Ich war gestern schon beim Zielpunkt einkaufen und habe mich für die nächsten Tage kulinarisch ausgestattet. Ich habe 5 Packungen Ravioli mit Tomatensauce gekauft. Die Zubereitung findet in der Mikrowelle statt. Für Weihnachten habe ich mir Nudeln mit Spinatsauce gekauft, die man im Topf kochen muss. Die Zubereitung muss ich also selbst durchführen. Ich fühle mich so erwachsen. 15 Uhr. Gut, dass ich Tagebuch schreibe um meinen Weg zur Unabhängigkeit festzuhalten. Die Ravioli drehen sich bereits in der Mikrowelle und ich habe mir noch einen Kaffee gekocht. Ich fühle mich so wohl allein im Haus. Ich finde die Ruhe angenehm, weil mein Opa schlecht hört und sonst den ganzen Tag schreit. Alleinsein ist einfach super. 21 Uhr. Ich habe mich noch nie so einsam gefühlt. Ich habe mir auch gerade ein Video Annie Weihnachten einer Waise angesehen und festgestellt, dass ich selbst auch eine Waise bin. So habe ich es noch nie betrachtet, aber es ist eine Tatsache. Annie wurde ja von einer richtig reichen Familie adoptiert und schlussendlich war sie so unendlich glücklich. Mit 15 Jahren bin ich wohl schon zu alt, um adoptiert zu werden, aber sollte ich eine Annonce schalten? 22 Uhr. Um meiner Einsamkeit entgegenzuwirken, habe ich beschlossen, mich einer Mutprobe zu stellen. Da ich bisher in unserem großen Garten im Dunkeln, da ich mich da immer gefürchtet habe und noch nie alleine hinausgegangen bin, wäre es ein erster Schritt zum Weiterentwickeln, eine Runde nachts, also jetzt im Garten zu gehen. Wenn ich das schaffe, schaffe ich alles. 22.09 Uhr. Ich traue mich nicht. Das Haus knarrt, die Straßenlichter sind abgeschaltet und wenn ich aus meinem Zimmer am Dachboden hinausschaue, wirkt der Garten bedrohlich und düster. Ich habe auch vor einer Woche das Schweigen der Lämmer gesehen. Und jetzt denke ich nur daran, dass mich ein Kannibale entführt und vielleicht sogar im Garten abschlachtet. Ja, nein, durchatmen, ruhig bleiben, nur Mut. 22.13 Uhr. Ich bin über die Terrasse hinausgegangen, habe durchgeatmet und bin um mein Leben gerannt. Es sind circa 1000 Quadratmeter und ich bin mit Puma-Turnschuhen durch den Schnee gehastet. Ich bin nun bereit für ein Leben als Erwachsene. Ich habe es geschafft.
Ich würde einfach sagen, du schaffst alles, liebe Mia, weil das ist wirklich großartig, dass du das alles so genau festgehalten hast. Und eine Affinität für Horrorfilme hat es wohl immer schon gegeben.
Ja, also ich habe schon mit fünf Jahren habe ich schon gesehen Nightmare on Elm Street, weil irgendwie meine Großeltern und meine Mutter damals hat nicht so drauf geachtet, was ich anschaue. Das war irgendwie am Abend oder halt in der Nacht im Fernsehen und ich habe den halt laufen lassen. Oder halt meine Großeltern haben ihn laufen lassen und sind dann eingeschlafen vom Fernsehen. Ich habe halt weitergeschaut. Aber ich habe mir mit 5 Jahren gar nicht so viel gedacht, aber erst wieder an das Bewusstsein dafür da war, habe ich mich schon sehr gefürchtet. Aber ich habe eigentlich bis heute weitergeschaut und ja, manchmal muss ich dann noch immer das Licht in der Nacht aufdrehen, wenn ich aufs Klo gehe, weil ich mich fürchte, aber es geht schon besser.
Wow, wow. Und weil man da jetzt immer so eine Kette rauschen gehört hat, das ist nämlich, weil das hat jetzt eigentlich zu Horrorfilmen dazu gepasst, aber das ist das Schloss deines Tagebuchs. Kannst du es nochmals vielleicht vor das Mikro halten? Du hast wirklich ganz ein klassisches Tagebuch mit Schloss dran.
Genau.
Und zum Teil auch geknackt, aber das ist ja ganz wichtig. Tagebücher mit Schlössern für viele, ganz, ganz wichtig. Für mich auch. Ich habe das auch gehabt, aber jeder hat es eigentlich öffnen können. Alleinsein ist super. Findest du das immer noch so? Und warum war Markus nicht bei dir?
Ja, also wir haben uns ganz sicher getroffen, weil mit Markus und Klautschi habe ich dann auch Silvester gefeiert nachher. Da gibt es dann auch noch einen Eintrag. Und also ich bin eh immer irgendwo fortgegangen dann mit 15, weil Gänsendorf war nur 2 Zugstationen entfernt. Und ich glaube, ich habe dann auch bei der Klautschi geschlafen, ganz sicher sogar, weil wir dann gemeinsam Weihnachten gefeiert haben.
Und Markus, weißt du das noch, wo sie Sturmfreie hatte sozusagen? Weil das ist ja auch immer was Besonderes, wenn jemand Sturmfreie hat.
Ich finde das total bewundernswert und da ist das Tagebuch wirklich ein Segen, weil diese ganzen Erinnerungen habe ich nicht mehr. Ja, also das muss ich schon so ehrlich sein. Aber diese Geschichte ist ja wirklich mir allein zu Hause.
Ja, also, stimmt, Filmtitel.
Ja, also das ist ja wirklich super.
Und Kitzbühel müssen wir vielleicht auch noch dazu sagen, ich hatte einmal einen Tagebuchslam in Kitzbühel, da habe ich dich damals mitgenommen, weil es einfach sein muss, weil du so viel in Kitzbühel warst und einige Einträge über Kitzbühel hast, wie du auch dort mal verloren gegangen bist oder über die Skischule. Du hattest nämlich eine ganz besondere Skischule und einen besonderen Skilehrer.
Ja, also ich glaube, da war ich sogar 4 Jahre erst, mein Opa hat halt den Toni Seiler gekannt, weil er beim ORF gearbeitet hat und dann war mein erster Skilehrer halt der Toni Seiler, aber jetzt nur so, dass er mir Pflugfahren gezeigt hat, wie das geht. Dann war ich eh bei den Roten Teufeln in der Skischule, wo er ja auch lange Zeit unterrichtet hat und dann halt in der Skischule Hinterseer, das war der Bruder vom Hansi.
Alle Namen, die wichtig sind. Und du wolltest Skirennläuferin werden.
Genau, ich wollte Skirennläuferin werden. Also ich habe ja lange an den Rennen dann teilgenommen in der Skischule, wie es eh auch also viele Kinder machen, die halt in die Skischule gehen. Und bei meinem, ich glaube, das war das 3. Rennen, da war ich 7 Jahre alt. Das war dann schon eigentlich eine weitere Strecke. Hat man mich überhaupt nicht aufgerufen und ich war dann ganz fertig und habe mir gedacht, oh Gott, ich bin so schlecht gefahren. Und wahrscheinlich habe ich gar keinen Platz gemacht, weil die Zeit so schlecht war. Aber dann bin ich wirklich Erste geworden und mein Opa hat ja alles mit der Videokamera mitgefilmt, also eben auch die Siegerehrung, und hat dann so meinen Spitz- oder Kosenamen, den er mir gegeben hat, dann so laut rausgerufen, und ich bin dann halt ganz schnell vorgelaufen und habe halt diese Medaille, glaube ich, war das, abgeholt und ja, wieder schnell zurück dann in die Menge, weil es mir so unangenehm war.
Oh, da kann man, klein Mia würde man jetzt gerne umarmen und drücken. Wenn man die jetzt so da sitzen sieht, dann würde man nie glauben, dass du Skirennläuferin werden wolltest. Du hast sehr viele Tattoos, du bist gebierst, du hast einen Undercut. Da würde man einfach ganz klischeemäßig was anderes sich erwarten. Auch vor allem, dass du einen anderen Musikgeschmack hast. Aber es gibt eigentlich, kann man sagen, ein Guilty Pleasure in deinem Leben.
Oh, also das verbindet den Markus und mich natürlich auch. Und das ist Céline Dion.
Und da muss man jetzt dazu sagen, ihr wolltet auf das Konzert nach Paris, weil Céline Dion spielt ja jetzt nochmals Konzerte, und ihr habt es stundenlang probiert, habt keine Tickets bekommen, und das verfolgt dich ein bisschen durch dein Leben, weil da gibt's auch einen Tagebucheintrag dazu.
Ja, und der reicht zurück ins Jahr 1998, nämlich eh genau zu Weihnachten, und da habe ich dokumentiert, dass Céline Dion am 8.6.1999 in Wien spielt, im Ernst-Happel-Stadion. Und ich habe eben gedacht, dass ich mit einer Brieffreundin der Sabine hingehe, und habe dann tatsächlich alles gezählt. Noch 165 Tage, das sind 3.960 Stunden. Sabine und ich haben uns tatsächlich Karten gekauft, 710 Schilling. Das waren zwei Geburtstage, zweimal Ostern, einmal Weihnachten und circa 20 Wochen Taschengeld. Dann habe ich noch aufgeschrieben, mit ein bisschen Glück werde ich ihren Schweiß spüren, ihren Atemzug aus nächster Nähe wahrnehmen. It's All Coming Back to Me Now ist einfach der beste Song überhaupt. Ich weiß ja nicht, ob mich Opa gehen lässt, ob ich überhaupt sagen soll, dass ich zum Konzert gehe. Oma lässt mich wahrscheinlich, ihr ist Autonomie als Frau sehr wichtig, und das, obwohl sie nie ohne Opa irgendwo hingeht. Naja, es war dann halt sehr enttäuschend, weil ich habe mich da halt sehr durchgesetzt. Mein Opa hätte mich auf keinen Fall gehen lassen und hat es mir verboten und wollte auch, dass ich die Karten zurückgebe zum Libro, wo ich sie erworben habe damals. Und das Konzert ist dann im Mai 1999 eben abgesagt worden. Oh. Und das war sehr tragisch, und ich kann jetzt noch immer nicht diesen Traum ausleben, aber ich kann es diesmal besser verkraften als mit 14.
Und 710 Schilling, das ist wirklich sehr viel Geld damals gewesen. Das sind eigentlich, kann man sagen, 51 oder 52 Euro. Und wie du hast du eigentlich ganz gut aufgeschlüsselt, wie viel Taschengeld das war und was du alles da gespart hast dafür. Und wieder nichts mit Céline Dion. Wie schlimm ist es für dich, Markus?
Ich habe gestern gelesen, angeblich veröffentlicht sie einen neuen Song. Also vielleicht ist das dann unser Trost.
Okay. Na gut, das ist, du bist leicht zufriedenzustellen.
Ich bin leicht zufriedenzustellen, ja.
Liebe Mia, ich kann mich erinnern, dass du vorher gesagt hast, Fragen zu stellen, da hast du recht geschwitzt, wo du der Lehrerin eine Frage gestellt hast. Jetzt gibt es die Möglichkeit, mir eine Frage zu stellen. Das ist sozusagen meine peinliche Minute. Hast du eine Frage für mich mitgebracht?
Ja, und eben weil ich heute ja mit Markus da bin und wie wir gemeinsam nach der Schule zum Kult gegangen sind, das war eigentlich unser Lieblingslokal, bin ich total in eine Stange reingerannt und habe mir den Kopf angeschlagen, und der Markus hat mich so ausgelacht und ich bin dann so erschrocken, und das war irgendwie so peinlich, weil ja alle von der Schule, von der Hack, mich da gesehen haben. Und ich wollte dich fragen, liebe Diana, was ist denn ein peinlicher Moment aus deiner Schulzeit, falls du dich noch erinnern kannst?
Peinlicher Moment in meiner Schulzeit? Das ist jetzt gut, ich überlege gerade. Schwierig. Ich glaube, erst danach fallen mir mehrere Sachen ein, zu Schulzeiten. Ah, doch. Ist das mir passiert oder jemand anderem? Das ist jetzt die Frage. Nein, ich glaube, das ist gar nicht mir passiert, das ist einer Schulkollegin passiert. Ich habe eine peinliche Sache. Also wir hatten einen längeren Schulweg von der Schule zu der Bushaltestelle, und da war eine Bäckerei, und da ist eine Tafel draußen gestanden, eine Kreidetafel, und da ist drauf gestanden, heute ganz neu und frisch, und dann ist drunter gestanden, ich sag's jetzt, wie ich es gelesen habe, Muffin. Und alle haben gelacht, weil sie schon kannt haben, und ich habe einfach nicht gewusst, und ich habe ihm noch laut gefragt, was ist denn ein Muffin? Und das war mir dann sehr unangenehm, weil mittlerweile kennt man Muffins und ich esse auch gern Muffins, aber damals habe ich das nicht gekannt. Und die eine Minute ist vorbei. Ja, Vielen, vielen Dank, ihr zwei Lieben, für euren Besuch oder vielen, vielen Dank an dich, Schatzi, dass du da warst und an dich, liebe Mia. Ich finde, lieber Markus, du solltest anfangen, Tagebuch zu schreiben. Ich hätte ein neues Tagebuch für dich von Modoletto. Du kannst dir eine Farbe aussuchen. Ich habe alle möglichen Farben dabei. Oder ihr könnt gemeinsam mal zum Tagebuchslam kommen, wie ihr möchtet. Das könnt ihr euch aussuchen, dann kriegt ihr auch Freikarten. Liebe Mia, dir würde ich auch gerne ein Tagebuch geben oder eine Freikarte, kannst du dir aussuchen, aber ich finde, du solltest auf jeden Fall weiterschreiben. Das ist so eine unglaublich schöne Sprache, das in so jungen Jahren, das kann jetzt nur auch so gut klingen oder noch besser klingen. Und vielen, vielen Dank auch an Anna Moore, die jetzt schon seit 5 Jahren mich begleitet beim Podcast Zusammenarbeit und daraus auch eine Freundschaft entstanden ist auf weitere 25 Jahre, damit wir auch die 30 Jahre schaffen. Und ich finde das echt sehr schön, das zu sehen, wie lange ihr schon befreundet seid, durch was ihr alles gegangen seid. Und ja, es ist einfach sehr schön, auch euch zu kennen, weil wir kennen uns auch besser. Und falls ihr jemanden mal verraten wollt, der Tagebuch geschrieben hat oder euch denkt, mein bester Freund, meine beste Freundin könnte auch recht viel erzählen, meldet euch bei mir, diana@tagebuchslam.at, und ja, es ist niemals zu spät zum Tagebuch schreiben. Kuss und Schluss.